Ja, ihr hört jetzt Queer Ufo los. Das Mistviech habe ich heute zu Gast. Jens Pönitz. Pönitz wird uns nachher mehr erzählen, aber jetzt hören wir noch mehr Mistviech.
Und was habe ich zurückbekommen? Voll Gas, nichts als Spaß.
Come on. Come on.
Mistviech, es funktioniert nicht. Ich kann nicht ohne dich. Mir dir geht's auch nicht. Yeah. Mistviech, ich seh dein Rücklicht. Nimm keine Rücksicht, so schlimm war's auch nicht. Bist mir ins Revier gekommen, hast meinen klaren Verstand genommen, sind meine Fälle davon geschwommen. Klar, jetzt ist nichts mehr da.
Ist wie ich. Nothing left to lose.
Da sind wir schon. Queer Uferlos, die Redaktion, hat heute Jens Pönitz zu Gast. Jens, erzähl, du bist Musiker, DJ und demnächst auf dem CSD.
Genau, das ist eine wunderbare Situation. Und zwar hat sich quasi meine allererste Punk, Post-Punk, NDW, Pop-Rock,
Neue Deutsche Welle,
genau. Zero Zero wieder gegründet. Das war eigentlich auch eher unabsichtlich, es war ein toller Zufall. Und dadurch, dass ich sehr, sehr lange, da muss ich leider ein bisschen ausholen, im Harry Klein auch aufgelegt habe mit Pönitz und Jakopic als DJ-Team und die Harry Klein-Leute eben auch in der Organisation des CSDs involviert sind, haben die das mitbekommen, haben sich sehr gefreut und uns eingeladen. Das heißt, wir sind in der tollen Situation, am Freitag, den 26. auf der Hauptbühne am Odeonsplatz um 19.10 Uhr mit Zero Zero eine halbe Stunde durchzurocken. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Das ist eine Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, beängstigend und erfreulich gleichzeitig, weil es ist ja wirklich von 0 auf 1000, nachdem die Gruppe ja über 40 Jahre lang schlummerte, ist das schon mal ein ziemlich guter Start.
Ja. Ja, und dieses Mistviech ist aus der alten Zeit?
Nee, das ist eine ganz, ganz neue Single. Also wir hatten ja damals quasi zwei LPs und eine EP, also mit ein paar Stücken. Wir gründeten uns 1980, die Gruppe gab es 3 Jahre. Das erste Jahr haben wir erstmal in Deutschland so ein bisschen rumgefuhrwerkt und dann ging es wirklich auch weltweit. Also wir hatten dann auch, waren in den Dancecharts in Amerika, sind rumgetourt, waren in London, haben in New York Platten aufgenommen. Und bevor die Neue Deutsche Welle so richtig nicht den Bach runterging, aber zu vorhersehbar und zu langweilig wurde, haben wir uns dann auch in aller Freundschaft aufgelöst, weil wir haben in 3 Jahren mehr erlebt als manche Bands in 30 Jahren. Und sind uns auch ob dieser tollen Erinnerung ist die Freundschaft auch nicht erloschen zwischen mir und Gerald. Wir waren so die beiden Hauptmacher der Band. Er wurde Fotograf, ich DJ. Und als dann Corona kam und wir dann plötzlich so viel Zeit hatten, etwas innezuhalten, kam dann auch das Buch Munich Sounds Better With You. Da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Ja, das müssen wir schon gleich. Also dem Martin auf jeden Fall gute Besserung wünschen.
Genau, lieber Martin.
Der Herausgeber.
Und genau, der ist auch der Vater.
Bist du, genau. Der Verleger ist Martin Arz.
Genau, der ist auch Künstler.
Im Hirschkäfer Verlag.
Genau, das ist sein Verlag.
Und der sollte eigentlich da sein.
Der ist leider, der hat eine richtig fiese, fiese Sommergrippe auf dem Weg. Ganz gute Besserung, lieber Martin. Und auch danke, dass du eigentlich, du bist ja auch, hast mich eigentlich geschubst, dieses Buch zu machen, weil zuerst habe ich mich da etwas skizziert, weil ich gesagt habe, ich bin Musikant, jetzt muss ich eine andere schreiben. Aber ja. Du hattest da eine andere Idee und das war gut so. Genau, und wegen dieses Buches haben wir einfach, da kam Zero Zero eben auch vor. Und dieses Kapitel habe ich zwar nicht verdrängt, aber es, wenn, als Künstler weiß man, oder als arbeitender Mensch, ist man immer dem Kapitel am nächsten, das quasi gerade vor einem liegt.
Ja, und wir hatten uns ja neulich gesehen im New York Club, 44 Jahre. Mhm. Da hast du aus dem Buch gelesen. Mhm. Und Norbert Wagner hat mich dorthin mitgenommen, der ja auch dafür geschrieben hatte.
Dein Kapitel ist wirklich eines der liebevollsten und auch bewegendsten. Der Norbert, tatsächlich auf diesem Weg auch vielen, vielen Dank, war einer von den vielen, vielen tollen, wunderbaren Leuten, die mir geholfen haben, dieses Buch endlich zu vollenden. Weil meine Idee war, eben nicht nur über mich zu schreiben, sondern über die Stadt München, über den Sound der Stadt München, hauptsächlich zwischen den 70er Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt. Und da hatte ich ziemlich früh schon die Idee, eben auch Leute zu Wort kommen zu lassen, die meinen musikalischen Weg begleiteten. Und da kam tatsächlich, das war so ein so ganz faszinierender, toller Zufall, dass ich während dieser Zeit halt Corona, plötzlich hatten alle Clubs zu, alle Studios, also meine Hauptarbeitsplätze, alle Bühnen, plötzlich hatte ich Zeit, habe mich sehr auf Social Media konzentriert. Und mit Norbert Wagner war ich eben auch befreundet schon. Von dem wusste ich, dass er Autor ist und über eine gute Freundin, die Sarah Jeckel wiederum, die du vielleicht auch gut kennst.
Die auch im Queeren Forum mitarbeitet.
Genau, eine tolle Frau. Die hat, die war die Erste, die sofort ein lustiges Kapitel ablieferte, weil ich habe halt an die 40 Leute gefragt, ob sie Lust gehabt hätten, zu diesem Thema ein paar Sätze zu schreiben. Ich habe allen 40 Leuten die gleichen drei Fragen gestellt, habe auch dazu gesagt, ich brauche drei Fotos und ihr dürft zwei Sätze schreiben, aber ihr dürft auch gern 10 Seiten schreiben, wenn ihr wollt. Also es war sehr offen und sehr frei und dass der Norbert, der kam tatsächlich gleich mit zwei Kapiteln um die Ecke und das war spannend, weil das Potenzial war von Anfang an sichtbar und dass er aber quasi als einziger, außer Martin, der ja auch drei Kapitel ablieferte, sprudelte es aus seiner Feder. Ich fand das super. Und das hat mich dann persönlich auch angespornt, auch selbst gut Gas zu geben, weil die Vorlagen schon so gut sind. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass die Leute so, dass sie so Lust hatten mitzumachen.
Ja, und dass sich eine Zeit spannt von Donna Summer. Ich habe neulich, die hat ja im Heer mitgespielt.
Genau, auf Deutsch, in der deutschen Fassung.
Und wie hieß der?
Dorian.
Der schwarze Kollege.
Der Dorian, der auch im Größenwahn gearbeitet hat.
Nee, da gab es noch einen, der singt. Der sang neulich auf der No Kings Demo.
Ich weiß schon.
Am Odeonsplatz. Ja. Der hat ein Lied für Miss Liberty geschrieben und gesungen. Mhm. Ich werde es nochmal ausfindig machen und vielleicht am 18. in meiner nächsten Sendung hier
unterbringen. Aber Donna Summer hat tatsächlich unfassbar viel bewegt. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit Giorgio Moroder,
ja.
Der vorher erstmal ein paar Schlager gesungen hat. Und erst war diese neue Kombination von kühler Elektronik, Minimalismus gepaart mit Soul-Vocals, das war schon was sehr, sehr Neues. Und es war gleichzeitig populär und poptauglich, gleichzeitig war es tiefster Underground. Das war schon sehr, also sehr avantgardistisch und gleichzeitig verheißungsvoll und neu.
Und es kommen die ersten Synthesizer.
Genau. Und dieses Studio Musicland, wo ich als ganz
junger Mann... So begann die Disco.
Genau. Und so, Queen sind nach München plötzlich gekommen, die ganzen alten Rocker wurden halt plötzlich in die Verjüngungskur, wegen dieses modernen Studios. Und auch Leute wie ich, die, also ich war mir damals gar nicht dieser Ehre bewusst, weil als wir Zero Zero, als wir Irrenanstalt dann aufgenommen haben, unsere erste Nummer, die dann auch ein bisschen internationale Beachtung erfuhr, das haben wir halt im Musicland aufgenommen. Und das war...
Hören wir das jetzt?
Nee, das kommt tatsächlich erst am 3. Juli kommt das raus, auf dem renommierten Label Bureau B und Tapete. Aber man kann es auf jeden Fall, wenn man möchte, kann man Zero Zero Irrenanstalt eingeben, man kann es schon auf YouTube hören.
Mhm.
Und dann, genau.
Was hören wir jetzt? Was lassen wir uns von Günther geben?
Die erste Single von Zero Zero, Alt und Geil.
Seit Jahrzehnten kein Stopp, an dem Deck sein Klavier, die Gitarren sind hier, Mikrofon eingesteckt, an die Drums wie geleckt, wenn der Bass fett vibriert, das Gesäß animiert.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich, ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was will ich denn sonst hören, oder?
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Ja, weiter geht's. Ärzte war das Thema.
Genau, Alt und Geil hieß ja die erste Single, die jetzt gerade lief. Die kam ja von der geraumer Zeit erstmal raus. Und da ist halt ein verrückter Zufall ergab sich, als wir Zero Zero quasi, als Gerhard und ich die Band wieder reanimierten, nach über 40 Jahren Pause. Und das im Studio und im Proberaum einfach so gefunkt hat wie früher. Das haben wir uns beide mal angeschaut und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist natürlich sehr erfreulich, wenn es auch ohne Zwang so geschieht. Und dann haben wir aber gesagt, weil früher haben wir alles selbst gemacht, auch selbst produziert, haben natürlich dann später schon größere Namen hinzugezogen. Aber diesmal haben wir gedacht, nee, diesmal konzentrieren wir uns auf Schreiben und Performen und Proben und produzieren selbst vor, aber würden das gern in befugte Hand geben. Also nicht, weil wir so faul sind, sondern einfach, damit es geiler wird, auf gut Deutsch. Und dann ist der erste Name, der mir einfiel, war Mickey Mäuser, der seines Zeichens auch die Ärzte und Ideal produziert hat in den 80ern, in den frühen. Und mit dem habe ich in den späten 80ern ein paar Demos produziert und da verlief die Zusammenarbeit sehr, sehr toll. Es war konzentriertes, technisches Arbeiten, aber auch musikalisch intelligent und trotzdem sehr lustig und sehr, sehr schnell und leichtfüßig, was ich gern mag. Weil manchmal gibt es auch tolle Studioarbeit, die ist zäh und man muss ringen und kämpfen. Mit dem war das sehr leicht und klug. Also haben wir dem die Demos geschickt. Der sitzt jetzt in Berlin und ist eigentlich in Rente. Und dann hat er angerufen und hat gesagt so, Scheiße, jetzt muss ich raus aus meiner Rente. Das ist ja geil. Ich mach das doch. Und die Zusammenarbeit war sehr, sehr entspannt, weil wir haben hier in München die Demos ganz schnell vorproduziert, also auf gut Deutsch richtig rausgerotzt, wie man zur NDW-Zeit gesagt hätte. Wir haben das hochgeschickt und er hat, was das große Wunder war, was ich nicht erwartet hätte, ist aber eingetroffen, dass er uns so rau gelassen hat, wie wir eigentlich damals schon waren und jetzt wieder sind, aber das hat einfach viel fetter, also die hat einfach unsere Stücke einfach fetter, etwas hochglanzt, also wie sagt man, etwas glänzender gemacht, etwas fetter, etwas radiotauglicher, ohne die Rohheit oder die Leidenschaft zu bremsen. Und es gefiel ihm und es ging schnell. Das ist natürlich eine Traumsituation, die man als älterer Künstler einfach zu schätzen weiß, weil als Jüngere ist man gewohnt zu kämpfen und Widerstände gibt es immer wieder, das ist auch okay. Aber in diesem Fall war das einfach eine Glücksfügung. Wir haben jetzt also über 16 oder 17 Nummern mit ihm jetzt produziert. Das heißt, es steht auch irgendwann ein Album im Raum, aber jetzt möchten wir erstmal ein paar Stücke hintereinander rausbringen und auch die Live-Band so ölen, dass es richtig funktioniert. Und dann wird das Album auch kommen. Wahrscheinlich wird es auch Alt und Geil heißen.
Ah ja.
Wie die Single.
Ja. Was hören wir denn als nächstes?
Als nächstes hören wir Two Men in a Machine, Midnight Fantasy. Das ist auch ein Disco-Projekt mit einem sehr lieben Freund von mir, mit dem Andreas Helme, der ist Filmkomponist, sitzt in Grünwald, hat da mit seiner Familie auch ein Studio. Und da hat er während Corona, als ich mich einfach Langeweile eigentlich fast die Zehennägel selbst abgeknabbert hätte, hat er mich eingeladen und mit mir ein Disco-Album erarbeitet. Und da ist dieses Stück auch, beziehungsweise es ist nicht drauf, aber es ist auf jeden Fall ein Teil unseres gemeinsamen Schaffens.
Ja.
Yeah. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Und weiter geht es rasant von einem Lied ins andere. Aber du wolltest vorher noch was über eure Diskotheks sagen.
Genau, Two Million Machine waren wir, Andreas und ich sind eigentlich angetreten, um einerseits nostalgisch und liebevoll quasi die Disco-Musik unserer Jugend, die eben auch elektronisch war, also halt nicht nur Cheek und Grace Jones, sondern auch New Order, Depeche Mode, Visage, Kraftwerk, oder Post-Punk, Clash oder Joy Division. All diese Einflüsse, Cure natürlich, aber eben auch moderne House-Music-Einflüsse. Das heißt, wir hatten zumal zusammen eine Band, die hieß Drama, da haben wir schon ganz wilde Stilmixe gehabt. Und als wir dann während der Corona-Pause zusammen ins Studio gingen, haben wir sofort wieder angefangen, nicht zu streiten, aber das war halt wie so Florettfechten oder Tischtennis, so uns die Bälle zuzuspielen. Und da kam eigentlich der schönste Gedanke, also nicht nur Nostalgie und Zukunft zu vermengen, weil die Band heißt ja Two Men in a Machine, sondern eben auch Texte zu Disco-Musik zu haben, die eben nicht nur Fuck Me or Sell Me or Buy Me a Car, sondern tatsächlich auch situationsbedingte Texte, die klug sein können, aber nicht müssen, aber die eben auch tiefere Gefühle ansprechen, ja, ohne dass sie deswegen pathetisch sein müssen. Und da haben wir ziemlich lange rumgedoktert und da sind wir ein bisschen stolz drauf, weil das ist Disco, muss nicht automatisch doof sein. Pet Shop Boys haben sie auch bewiesen.
Ja. Genau. Und weil wir jetzt aber trotz Disco-Musik weiter geplaudert haben, sind wir bei Freddie Mercury angekommen. Und du hattest gerade noch angefangen und ich sagte, das müssen wir jetzt den Hörern erzählen.
Stimmt natürlich, und zwar weil Zero Zero haben die ersten Demos in einem kleinen Studio aufgenommen und die zweite Platte ist tatsächlich zu großen Teilen im Musicland entstanden. Und das Musicland ist ja dieses berühmte, weltberühmte Studio, in dem auch Donna Summer aufgenommen hat oder Giorgio Moroder mit seinen Projekten und eben auch Queen. Und als ich dann später zum zweiten Mal in diesem Musicland aufnahm, diesmal als Solokünstler, hatte ich den Produzenten von Queen, eben den Mark, zur Seite. Und der hat mich dann Freddie Mercury und Queen vorgestellt, weil die quasi Tür an Tür mit mir gearbeitet haben. Und das war sehr erfrischend, weil ich habe einerseits die Arroganz der Jugend gezeigt. Ich habe so getan, als sei mir das total wurscht. Ich habe sie mit Arroganz gestraft, was sie total süß fanden. Also je arroganter ich war, desto süßer fanden die das. Und später habe ich dann natürlich zugegeben, dass sie es toll fanden. Aber das andere war, ich war sehr fasziniert, wie freundlich und zugänglich die Band und besonders Freddie Mercury war.
Und du hast vom demokratischen Stil gesprochen.
Genau, das kommt auch in dem Buch vor. Die haben tatsächlich, zwar oft gestritten, aber sehr klug. Das war nie laut oder prollig, sondern das war geschliffene Argumentation. Und es gab auch eine unausgesprochene Regel, also wer diesen Song zu hauptsächlich geschrieben hat, war der Produzent. Das heißt, es gab selten richtig Konflikte, weil immer der Chef war halt der Drummer oder der Bassist oder Freddie. Also wer den Song geschrieben hat, war der Regisseur und die anderen haben sich dem nicht unterworfen, aber haben zugehört. Dadurch wurden halt die schlimmsten Konflikte, die bei anderen Bands oft zu Zerwürfnissen führen, gab es bei Queen eben nicht. Ja, das fand ich sehr klug. Und die haben tatsächlich auch, auf der Bühne haben sie quasi sämtlichen Rock'n'Roll-Klischees entsprochen, aber beim Arbeiten haben die eigentlich, also spießig waren die nicht, die waren schon leidenschaftlich, aber das war halt sehr diszipliniert.
Ich hätte jetzt eher gesagt Hippies wahrscheinlich, oder?
Weil, die kommen zwar aus der Hippie-Zeit.
Sich abzusprechen und...
Ja, das war eher demokratisch, akademisch, aber ohne deswegen blasiert zu sein. Das
war ja sehr damals nicht normal. Ja. Wir hatten ja alle irgendwo komische Chefs rum oder sonst was, aber tatsächlich zu diskutieren oder eine Sache gemeinsam länger durchzuziehen,
das war klug.
War in den 80er Jahren noch nicht üblich.
Ja, ich sage jetzt auch ein Zeichen von Intelligenz, Die hatten sich von Anfang ja auch, also Queen entstammten tatsächlich auch ein bisschen der Hippie-Szene oder dem London Underground. Und die haben sich aber im Gegensatz zu den anderen Hippie-Bands, haben die sich von Anfang an auch selbst gemanagt, produziert und vermarktet. Die waren also ziemlich klug. Deswegen haben die auch Krisen überstanden, wirtschaftliche Krisen oder künstlerische, die andere Bands zerschossen hätten. Also und als sie in München ankamen, hat Freddy aus Spaß mit gesagt, haben wir uns schon 10-mal aufgelöst und wieder zusammengefunden. Weil die halt gut, die konnten gut debattieren. Es war schon Streit, aber es war klug auf hohem Niveau. Und das gab ein unausgesprochenes Gesetz, was ich so mitbekommen habe, es muss immer was bei rauskommen. Mhm. Also es hat einen Arbeitsethos, den eigentlich Rockbands nicht haben. Mhm. Fand ich aber cool.
Ja. Was ist dein Lieblingsstück von
Queen? Von Queen? Gibt es viele. Also es ist wechselstündlich. Ich habe natürlich auch, ich habe natürlich viele andere Einflüsse. Auch aber in den 70ern war ich schon sehr fixiert auf Bowie, auf Queen, Led Zeppelin, aber auch Roxy Music. Und von Queen hat mir eigentlich das zweite Album sehr gut gefallen. Das war sehr barock. Und später das Live-Album Live Killers hat mir auch gut gefallen, weil es gezeigt hat, dass diese vier Musiker halt nicht nur die Studio-Exzesse so beherrscht haben. Die waren ja, Queen waren ja die Meister des Overdubs oder des Studio-Exzesses. Und live waren sie halt unfassbar tight. Das waren ja nur vier Leute, aber die klangen wie 10. Mhm. Und die haben also zu Zeiten, als es noch kein Logic gab oder keine Studio, ich sag mal, keine Computer auf der Bühne, haben die halt eine Tightness an den Tag gelegt. Das war unfassbar. Ja. Und da war ich, 77 war das oder 78 kam das Album raus. Da war ich 17, 18. Und ich habe die zweimal hier in der Rudi Sehnwerherle gesehen. Mit meinen damaligen besten Schulfreundinnen und Freunden. Und ich saß einfach ganz vorne und war völlig, habe gedacht, wie können die so tight sein? Und es liegt natürlich bei Queen, im Gegensatz zu vielen anderen Bands, jeder von denen konnte auch singen und mehrere Instrumente spielen. Das waren halt so wie die Beatles, halt so ein Naturwunder.
Ja. Ja, das einzige Lied, das ich wirklich gelernt habe, war Theodoria Te Como Mamaiko Aishurito Yo. Das haben sie extra japanisch gelernt für ihr japanisches Konzert.
Das war tatsächlich Queen in Japan, das erste Land, was Queen umarmt hat, kommerziell war Japan.
Mhm.
Und das hat Brian May geschrieben, der ist ja jetzt mittlerweile Professor. Also er hat sich dann in der Pause nach Queen einfach, hat er seine Professur nochmal nachgeholt, ein kluger Typ. Und das hatten Queen tatsächlich, auf jedem Album gab es immer ein Stück in einer anderen Sprache. Das fand ich auch toll.
Mhm. Ja. Was hören wir als nächstes?
Als nächstes hören wir von Pönitz und Jakopitsch das Stück Two People. Thank you.
responsibility. Hearts yearning, fires burning. Nobody could foresee. Open your eyes and your mind's just in time. As a matter of fact, opposites attract.
Lora, München, auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Ja, ich muss mal zwischendurch sagen, ihr hört Queer Uferlos am 1. und 3. Donnerstag im Monat Am 3. werden wir etwas mehr zum CSD nochmal, das neue Programm. Ihr findet alles auf csdmünchen.de, auf der Ludwigstraße findet er dieses Jahr statt, am Odeonsplatz spielt ihr, am Freitagabend geht's los.
Genau.
Freitag, Vormittag werden die Stände schon aufgebaut und dann Samstag Parade von der Fraunhoferstraße her. Zieht sie quer durch die Stadt zum Odeonsplatz dann auch und landet auf der Ludwigstraße, die ganzen Mengen der Leute. Jetzt erzähl noch mal kurz, was du erzählt hast, gerade schon zu DJ werden. Da warst du im, wie hieß das noch mal rein? Nee, mit Pferd hat's was zu tun.
Mit Pferden? Ich weiß gar nicht mehr, die Assoziationskette, aber...
Reitschule.
Ah, stimmt, genau, du hast es gut gemerkt. Das war durch Zufall, dass ich da in eine Szene hineingeriet, damals schon als über 30-jähriger Musiker. Damals fühlte sich das an, als sei man schon ein Methusalem, was ja Schwachsinn ist. Aber ich bin da plötzlich in die neue Raver-Szene reingeraten, die ich von Ferne immer schon interessant fand, also diese neuen Techno-Leute. Ich fand das insofern spannend, weil mich das an Punk und auch an New Wave ein bisschen erinnert hat, diese aufbrausende Energie, die auch so jung und wild war, aber unwesentlich geschäftstüchtiger und ein bisschen cooler als wir während unserer NDW- und Punk-Zeit, weil die smart genug waren, sich von Anfang an auch gute Sponsoren zu suchen. Und die haben sich gar nicht erst in kleinen Clubs, verzettelt, sondern die sind gleich in die großen Hallen gegangen. Von 0 auf 1000, was mir gefiel. Ich mag ja Leute, die was bewegen. Und bin durch Zufall, zu der Zeit habe ich Grunge gemacht mit der Gruppe Drama ein bisschen, aber auch schon Interesse an elektronischer Musik gehabt.
Aber Grunge musst du noch kurz erklären.
Also das ist halt so eine Form des neuen Rock'n'Roll, ein bisschen Punk, amerikanische Form des Punk-Rocks. Aber gleichzeitig hat mich schon elektronische Musik weiterhin interessiert. Und als ich dann durch die Reitschule-Clique, in der halt ganz viele junge Raver auch waren, aber auch ältere Freunde von mir, Musikanten, bin ich in DJ-Klicken reingeraten und durch Zufall halt selbst hingeschubst, weil ich einen DJ immer besonders geärgert habe. Da habe ich gesagt, ihr seid die Deppen, die immer psoffen in die Platten fallen. Ihr könnt's doch nix. Und da hat er gesagt, du Mistviech, dich buche ich morgen als DJ. Und ich hab einfach ja gesagt, bin aber weinend heim, habe gedacht, ich schaffe das nie. Und habe mich so durch den ersten DJ-Gig in der Reitschule gemogelt, mit Vinylplatten damals noch. Und dem DJ hat es aber gefallen und er hat mich dann weitergebucht und so bin ich durch Zufall rein. Und je mehr ich mich eigentlich am Anfang noch gewehrt habe, gesagt, nee, ich brauche das gar nicht. Ich habe gesagt, nee, ich buche, du machst es schon. Habe mich förmlich hingeschubst und dann war ich plötzlich drin und dann kam auch später der Bernd hinzu. Dann bildeten wir das DJ-Team Blaue Phase oder Pönitsch Jakopitsch und das ging dann richtig über mehrere, also wirklich über 20 Jahre. Wir haben dann Tourneen gemacht, Platten gemacht, waren bei tollen Labels wie Karma Loft oder Sujet, haben regelmäßig Charts-Positionen in renommierten Dance-Charts, Indie-Charts gehabt. Also es lief, das lief nicht schlecht. Und erst Corona hat da eine Bremse reingehauen. Aber die Zeit möchte ich nicht missen. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Wir haben teilweise in richtig, richtig guten Clubs, haben wir oft im Harry gespielt, in der Registratur. Wir haben Tourneen gemacht, wir haben mit tollen anderen DJs zusammengearbeitet, mit Super Mario, der hat uns immer nach Nürnberg gebucht. Also es war eine spannende Zeit, es wurde nie langweilig. Als DJ hat man auch die Chance, sich gnadenlos zu verändern, wenn man Lust hat. Während man als renommierter Künstler hat man schon ein Profil, das ist dann oft, das wird einem dann nicht verziehen. Als DJ hat man eine größere Narrenfreiheit und auch eine größere kreative Freiheit, also zumindest in der Zeit. Was mir auch gut gefiel, war, dass in der Zeit, als ich da reingerutscht bin, eher unabsichtlich, dass sich die queeren und die normalen Clubs ganz, ganz toll vermischt haben, die Szenen. Das gab es ja vorher schon mal in den 80ern, bloß war das in den 80ern war das unkommentiert und war auch niemals in eine besondere gesellschaftliche Philosophie gekleidet.
Das kannte ich nur bei Cosi.
Ja. Ja, es gab Größenwahn, aber das war einfach unausgesprochen.
Ja, also, ja. Genau.
Das, diese Vermischung der verschiedensten Szenarien, das war nicht gewollt, sondern zufällig und aufgrund der Kraft der Musik, der verändernden Kraft. Und bei Rave und House und Techno war das natürlich immer, wie soll ich sagen, der zündende Funke, immer wenn die verschiedensten Leute aufeinander trafen und zu House Music oder zu tollen tiefen Techno oder Disco getanzt haben, ergaben sich oft die tollsten Allianzen, die vielleicht auf der normalen Straße niemals möglich gewesen wären oder in einem normalen Büro. Und das war natürlich die große freie Zeit der Clubs, als auch, ja, wie soll ich sagen, die Gentrifizierung noch nicht so viele Grenzen den Leuten auflegt, weil wenn heutzutage junge Leute einen Club aufmachen wollen, die müssen 20.000 Verträge unterschreiben ein Vermögen erstmal als Rücklage haben.
Deswegen gibt's ja die Krachdemo.
Genau.
Dass tatsächlich auch gelegentliches laut sein darf in München, wenn Leute feiern.
Ja.
Ja, was hören wir als nächstes?
Als nächstes hören wir auch von Pönitz und Jakopic das Stück Beautiful. Herzlichen Dank.
Ja, dann gehen wir noch mal in die alten Zeiten. Im VSG seid ihr aufgetreten.
Ja, und zwar ging das eigentlich eher über das Café Größenwahn in der Lothringerstraße.
Verein für sexuelle Gleichberechtigung, genau. Muss ich für Ahnungslose dazu sagen.
Und ich weiß noch, dass mein Manager damals, Wolfgang Dorsch, oder unser Manager, hat gesagt, Jens, wie trittst du da auf? Weil ich bin wirklich nur mit so Lackshorts aufgetreten. Wir sahen, das war halt die Zeit, das war auch ein bisschen Punk. Und dann kam tatsächlich auch die Polizei, die waren aber sehr, sehr höflich. Aber die haben uns dann nicht behelligt, weil die Garderobe so anstößig war, sondern weil wir waren einfach nur ein bisschen zu laut. Und die haben tatsächlich München-Style, sie haben uns nicht angeschrien oder festgenommen, sondern sie haben uns ganz höflich gebeten, nur ein bisschen die Verstärker runterzudrehen. Und Guido Fehl, der damals den Verein leitete, der hat dann sehr geschmunzelt. Und das war eine sehr nette Situation.
Also ja, es war ja ein Schuhkeller der Firma Tretta und kein isolierter, sondern ein Wohnhaus oben drüber in Stahlbetonbau. Ja. Hat man natürlich alles durchgehört.
Aber das war eine Zeit des Aufbruchs, die ich nie vergessen werde, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch, eigentlich war entweder noch, ja, ich war kurz, das Abi hatte ich kurz hinter mir und habe noch ein bisschen studiert und war eigentlich noch nicht ganz grün hinter den Ohren. Und dann gab es das Größenwahn, da konnten sich halt dann Studenten treffen, aber auch Arbeiter und auch Bourgeoisie und auch Künstler und die verrücktesten Gestalten als auch ganz normale Menschen. Und die Clique, die dahinter stand, das waren sehr interessante Leute. Da waren Sozialpädagogen dabei, dann aber auch geldigere Leute, aber mit offenen Ideen und Künstler, Künstlerinnen. Und die haben dann das Tanzlokal Größenwahn gegründet. Das war quasi das nächste Baby. Nach dem Café Größenwahn gab es dann das Tanzlokal Größenwahn in der Klenzestraße. Genau. Mhm. Und das war ein Schmelztiegel, den werde ich nie vergessen, weil vorher war alles so getrennt. Es gab die Schicken, die Reichen, es gab die schwarze Disco, wie hieß sie nochmal, das Cadillac. Dann gab es schon punkigere Schuppen, aber das Größenwahn hat alle vereint. Das war wirklich klassenlos. Und das hat alle beeindruckt. Und es gab auch nie Aggressionen, obwohl die Leute wirklich super verschieden oft aussahen. Mhm. Aber das war einfach die Kraft dieser innovativen Musik und auch die Lust an dem Anders. Also man war nicht gezwungen, sich einem Diktat zu unterwerfen, sondern man war eher daran interessiert, so ausgefallen wie möglich, möglichst rauszustechen aus der Masse. Und das war interessant.
Da habe ich am meisten eine Diskussionsveranstaltung zu AIDS damals noch in Erinnerung. Mit Eo Eckerle habe ich sowas, der war damals im Bayerischen Rundfunk auch. Und da gäbe es noch viel zu erzählen. Jens Pönitsch, ich danke dir herzlich fürs Kommen, für die viele Musik. Freue mich auf den CSD und wir hören jetzt dann nochmal das Mistviech in der längeren Version und ohne, dass wir reinreden. Mein Name ist Fritz Letsch. Wir brauchen dringend neue mitarbeitende Frauen und Männer bei Queer Uferlos und haben einmal im Monat eine Redaktionssitzung am vierten Mittwoch im Monat im Sub und kommt einfach dazu und macht mit. Ihr lernt so spannende Leute wie den Jens kennen oder den Martin Arz. Ich hoffe, dass er am 18. gesund ist. Vielleicht können wir ja dann weiter.
Das wäre eine Möglichkeit.
Über den Hirschkäferverlag. Genau.
Der hatte viel zu erzählen.
Ja.
Vielen Dank, lieber Fritz. Das war ein großes Vergnügen. Und es ist immer schön, über zukünftige Aktionen zu sprechen und trotzdem auch die Vergangenheit nicht zu vergessen. Und das war heute eine sehr tolle Möglichkeit, das zu praktizieren. Vielen Dank.
Freut mich. Und herzlichen Dank an Günter Bauer, der unseren wilden Ritt so gut gesteuert hat.
Vielen Dank.
Danke.
Es funktioniert. mit dir geht's auch nicht. Warum hast du mein Herz genommen? Dabei sind wir gut ausgekommen. Und was hab ich zurückbekommen? Voll Gas, nichts als Spaß.
Come on. Come on.
Müsst viel. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht ohne dich. Mir dir geht's auch nicht.
Yeah!
Mistviech. Ich seh dein Rücklicht. Nimm keine Rücksicht. So schlimm war's auch nicht. Ins Revier gekommen, hast meinen klaren Verstand genommen, sind meine Fälle davon geschwommen. Klar, jetzt ist nichts mehr da.
Ist wie ich. Left to lose.
Programmhinweise.
Freitag ab 17 Uhr im Geek Talk. Videospiele und Verbraucherschutz. Wir sprechen über The Adventures of Aliens und darüber, warum Vorwerk die Nito-Server abschaltet.
Musik der Kulturen. Lokal senden. Global hören. Auf Radio LoRa 92.4.
In Musik der Kulturen am Dienstag, den 9. Juni um kurz nach 22 Uhr hört ihr die armenische Musiksendung Meridi. Und nur auf DAB Plus ist sie dann am Mittwoch, den 10. Juni um 10 Uhr noch einmal zu hören.
Moderator, Schauspieler, Musiker. Wer ist eigentlich Moritz Fitzek? Das erfahrt ihr am 11.06., also nächsten Donnerstag um 20 Uhr bei Alles Was. Lernt also Moritz Fitzek besser kennen am nächsten Donnerstag, den 11.06. um 20 Uhr bei Alles Was. Ich freue mich auf euch, macht's gut.
Trotz alledem.
Jeden Dienstag um 17 Uhr bei LoRa auf der 92,4.
In Trotz alledem am Dienstag, den 9. Juni um 17 Uhr, hört ihr die Sendung des Netzwerks Saubere Energie. Thema diesmal: Das indigene Volk der Sami in Norwegen kämpft gegen die dortigen Windräder der Stadtwerke München. Dienstag, 9. Juni um 17 Uhr und nur auf DAB+ am Mittwoch, 10. Juni um 9 Uhr.